alles nur gesellschaftlich, kulturell geprägt. Dass es Therapiefreiheit geben muss für alle Menschen, die Therapie in Anspruch nehmen möchten. In den Fragen ihres Lebens, auch in den Fragen der Homosexualität. Wir stehen dafür, dass jeder das für sich entscheiden darf, aber eben auch jeder. Und der, der Hilfe in Anspruch nehmen darf, Hilfe empfangen darf. Wir stehen für das Primat von Ehe und Familie. Dass Ehe und Familie der tragende Grund, die Keimzelle auch unserer Gesellschaft ist. Und wir sind getragen von der Überzeugung, dass, wenn diese Keimzelle aufgelöst wird, auch unsere Gesellschaft sich in der Auflösung befindet. Ich erlebe ein gesellschaftliches Klima nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen und nicht nur bei uns und mit uns. Ich erlebe zunehmend ein gesellschaftliches Klima der Verweigerung, der Auseinandersetzung. Ich erlebe ein zusätzliches, zunehmendes Klima der Ideologisierung, ein Klima der Intoleranz, ein Klima, das die Meinungsfreiheit einschränkt. Wir sind in einem Wahljahr, auch an diesem Sonntag jetzt. Heute ist Wahl in Niedersachsen. Wir sind in einem Wahljahr, Bundestagswahl. Jeder von uns weiß, wie das ist, wenn man im öffentlichen Leben steht. Welcher Politiker getraut sich noch, das zu sagen, wovon er wirklich überzeugt ist? Es ist in einer medialen Welt unerhört schwierig. In einer ideologisierten Welt ist Meinungsfreiheit ein unerhört kostbares Gut. Übrigens auch ein Gut, auf dem unsere demokratische Grundordnung aufbaut. In Politik, in Gesellschaft, in Kirche ist die Einschüchterung massiv und ist sie groß. Aber das Menschenbild wird entscheiden über die Politik. Und das Menschenbild, jedes Menschenbild, ist getragen von einem Gottesbild. Jedes Menschenbild. Niemand hat ein Menschenbild einfach frei erfunden. Das kann man nicht. Sondern wir haben immer einen Maßstab. Und dieser Maßstab ist das, was wir Christen ein Gottesbild nehmen. Ich erlebe, und jetzt gehe ich weiter über unsere Kommunität hinaus, ich erlebe in Europa ein zunehmend starkes Bestreben, den gewachsenen Baum unserer europäischen Kultur von seinen christlichen Wurzeln zu trennen. Um das zu tun, braucht es ein hohes Maß an ideologisierter Einfalt. Als ob ein Baum ohne seine Wurzeln leben könnte. Das geht nämlich gar nicht. Und das wird auch an der Stelle nicht gehen. Ich erlebe das ganz stark an ganz vielen Ecken und Enden unserer Gesellschaft bei uns in Europa. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Krisen Europas dort ihren Ansatzpunkt haben. Die moralischen und die monetären. Auch eine Euro-Krise hat dort seinen Ansatzpunkt in der Entwurzelung, die den Baum der Kultur und der Gesellschaft zerstört. Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen des Präsidenten des Europäischen Rates, von Herman van Rompuy. Herman van Rompuy sagt, Politik ist letztlich Ausdruck von Ethik. Und er schreibt, heute bin ich stärker denn je davon überzeugt, dass das Christentum die Antwort auf eine Sehnsucht der Menschheit und der Gesellschaft ist. Das ist das Gegenstück, das wir erleben. Und ich glaube, dass wir in unserer Zeit in diesem Ringen sind und in dieser Auseinandersetzung. Und da hat für mich dieses Wort seinen Platz. In diesem Ringen um ein Menschenbild, das gespeist ist von einem Gottesbild. Das Ringen um den Menschen selber, um den Wert und damit auch um die Zukunft des Menschen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Weggemeinschaft mit Jesus Christus ist nicht Weggemeinschaft, die ganz gemütlich und immer nur angenehm ist, sondern vor allem Weggemeinschaft, die mit diesem Wort der Schmach verbunden ist. im Alten Testament ein Wort, das häufig vorkommt, das Wort von der Schmach für die Propheten, für die Beter, dem Psalmen, überhaupt an manchen Stellen für ganz Israel. Maria hat es selbst erlebt. Maria hat gespürt, den Heiland in diese Welt hineinzubringen, hat auch etwas mit dem Wort zu tun, das sie empfangen hat und das dann wahr wurde in ihrem Leben. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Das war nicht nur ein nettes Festival, das Weihnachtsfest und alles, was daraus wurde. Dieses Schöne, den Heiland in die Welt zu bringen, dieses Einzigartige und Besondere, hing für Maria auch mit diesem Schwert zusammen. Und vielleicht ist das bis heute so, wo das Heil in diese Welt kommen will und kommen kann, wird es Menschen brauchen, die bereit sind, das Schwert in der Seele auf sich zu nehmen. Ich glaube, dass diese Jahreslosung uns mahnen und Mut machen möchte, dass wir uns als Christen, dass wir uns als Kirchen zu wappnen haben. Nicht wappnen im Sinne von Verteidigungsbollwerke. Angst ist an so einer Stelle immer fehl am Platz. Sondern wappnen, indem wir nahe bei Jesus sind. Indem wir Zeugen sind für eine Kultur des Lebens, wenn es sein muss, auch im Widerstand. Indem wir freiwillig aufgeben, was wir eh nicht halten können in einer vergänglichen Welt. Nicht Flucht, sondern stark und lebendig in dieser Zeit leben. Jesus Christus sagt, und das heißt zum Beispiel, das heißt nahe bei ihm sein, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nahe bei Jesus gibt uns und unserer Gesellschaft einen Weg in die Zukunft. Nahe bei Jesus gibt uns und unserer Gesellschaft einen Weg der Wahrheit in einer Gesellschaft, die sich immer mehr von der Wirklichkeit des Lebens entfernt und in immer virtuelleren Welten zu leben sich begnügt. Nahe bei Jesus sein, das heißt, dass wir einen Weg des Lebens einschlagen können inmitten einer Welt des Profits und der Technik. Weil wir hier keine bleibende Stadt haben, deshalb sind wir aufgefordert, zu Christus zu stehen, bei ihm zu sein. Und das heißt auch, seine Schmach zu tragen. Darum hat Jesus, damit er das Volk heiligte, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Das heißt dann aber auch, mit Christus Schmach tragen, Anteil an jenem großen messianischen Geschehen zu haben. Teilhaber dieses großen Geschehens zu sein, des Messias, der in diese Welt kommt. Die Jahreslosung fordert uns heraus, unseren Platz kompromisslos und mutig bei Jesus zu sehen und das Schwert, das unsere Seele durchdringen mag, nicht zu fürchten, wie einst bei Maria. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Haben und suchen. Ein drittes, das ich gerne zur Jahreslosung sagen möchte. Wir leben nicht vom Haben, sondern wir leben vom Suchen. In der Zeit und in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das anders. Die lebt ganz vom Haben. Und wir vielleicht auch, wahrscheinlich auch an manchen Stellen. Jeder lebt, um zu haben. Und wer hat, der will noch mehr haben. Wir nennen das dann häufig Wohlstand, obwohl uns in diesem Stand nicht immer so ganz wohl ist. Aber so nennen wir das dann häufig. Und alles ist darauf ausgerichtet, Wohlstand zu sichern und Wohlstand möglichst noch zu vergrößern. Obwohl die meisten schon gespürt haben, dass das vermutlich nicht ein ewiger Bergaufweg sein wird. Haben. Haben hat immer auch im Hintergrund die Handlungsweise der Angst. Wer haben will, hat es immer mit der Angst zu tun. Hier geht es nicht um das Haben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Suchen ist die Gegenbewegung des Reiches Gottes. Das Neue Testament ist voll mit Suchen. Weihnachten gibt es nicht, weil der liebe Gott Lust hatte auf ein nettes, warmes Kerzenfest. Weihnachten gibt es, weil Gott uns Menschen in diesem Kind in der Krippe und in diesem Mann am Kreuz gesucht hat. Suchen steht häufig in den Evangelium. Da gibt es einen Hirten, der sein verlorenes Schaf sucht. Da gibt es eine Frau, die ihren verlorenen Groschen sucht. Da gibt es einen Kaufmann, der die schönste aller Perlen sucht. Immer wieder. Und das sind alles Gleichnisse des Reiches Gottes. Immer wieder ist vom Suchen die Rede. Wer sucht, ist nicht auf das Haben ausgerichtet, sondern aufs Finden und aufs Gefundenwerden. Das ist eine ganz andere Ausrichtung als das Haben. Suchen ist die Handlungsweise des Messias, seiner messianischen Existenz. Christus hat und tut es immer noch, er ist der Suchende. So wie die Schmach Anteil gibt an einem messianischen Geschehen, so gibt das Suchen Anteil an seiner messianischen Existenz. Wir suchen, um zu finden und um gefunden zu werden. Wir suchen die zukünftige Stadt. Noch leben wir in der Vergänglichen, aber wir sind aufgefordert, uns auszurichten mitten in unserem Leben auf die künftige Stadt. Wie wird diese Stadt sein? Was zeichnet diese Stadt aus? In der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung der Heiligen Schrift, die bis heute für die katholische Kirche die maßgebliche ist, in der lateinischen Übersetzung wird an dieser Stelle Stadt nicht übersetzt, wie man das eigentlich übersetzen müsste, mit Urbs, Urbanität, Großstadt, Großstadtbewohner, Hauptstadt. Das meint Urbs, dieses lateinische Wort. Sondern die Übersetzer haben es übersetzt mit Civitas. Zivilisation leitet sich davon ab. Bürgerschaft, Bürgerrecht, Bürgergemeinschaft. Diese Übersetzungen, die geben natürlich Tendenzen. Die wollen Signale geben. Die, die das übersetzt hatten, wollten offensichtlich das Signal geben, diese Stadt, um die es hier geht, das ist kein statischer Ort, sondern das ist ein ganz dynamischer Ort. Der Ort, an dem Gott sein wird, alles in allen. Augustinus, einer der Kirchenväter der christlichen Kirche, Augustinus schreibt in seinem Werk vom Gottesstaat, so hat er ihn genannt, er sagt, es gibt in unserer Welt zwei Städte. Da nimmt er das Bild von der Stadt auf. Zwei Städte, die sich im Aufbau befinden. Die Stadt Babylons, gegründet auf Eigenliebe, und die Gottesstadt, das neue Jerusalem, gegründet auf Gottesliebe. Wir suchen die künftige Stadt. Diese Stadt ist die Stadt der Gottesliebe. Die Stadt des Reiches Gottes, in dem Gott alles in allen ist. Der Ort der Bürgergemeinschaft, der dynamischen Verbundenheit, der lebendigen Beziehung, des lebendigen Miteinanders, nicht nur des Strukturierten, des Organisierten, sondern des ganz lebendigen Miteinanders. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere Heimat, heißt das an anderer Stelle im Neuen Testament, ist nicht hier. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir leben als Christen, als Bürger zweier Welten. Wir leben jetzt und hier in dieser Zeit und in dieser Welt, aber wir leben unter dem Bewusstsein, dass wir hier nur Gäste sind, dass das nicht unsere Heimat ist. Unsere Heimat ist die künftige Stadt, aber die künftige Stadt, die unser Jetzt und Heute bestimmen und prägen möchte. Die künftige Stadt, die uns jetzt nicht nur Zukunft ist, sondern die unsere Gegenwart lebendig machen will. Deshalb glaube ich, mit dieser Jahreslosung sind wir eingeladen. Eingeladen wahrzunehmen, unseren Blick weit hinauszustrecken. Unseren Blick auf das zu richten, was uns entgegenkommt mit dem wiederkommenden Christus. unseren Blick hinauszurichten auf das, was erscheinen mag, auf das, von dem wir jetzt und heute schon leben können, nicht um einer Weltflucht zu erliegen, sondern wir sind eingeladen, jetzt und schon, jetzt und heute in dieser Welt prophetisch zu leben. Propheten haben sich dadurch ausgezeichnet, nicht dadurch, dass sie spektakuläre Neuigkeiten verbraten haben, die irgendwie ganz sensationell waren. Das ist in relativ bescheidenem Umfang gewesen. Das Wesentliche der prophetischen Existenz schon im Alten Testament war, dass sie bereit waren, ihr Leben zeichenhaft zu leben. Dass sie bereit waren, selbst ihr Leben als ein Zeichen zu leben und zu verstehen. Wenn man nur an den alttestamentlichen Propheten Hosea denkt oder an Jeremia, die ihr ganzes Leben als ein Zeichen der Gottesherrschaft und wie es ist, wenn man mit Gott lebt, verstanden haben. Unsere Gesellschaft, auch in diesem Jahr, wird solche Christen nötig haben, die bereit sind, ihr Leben als Zeichen zu verstehen. Die bereit sind und es wagen, ihr Leben zeichenhaft zu leben. Die bereit sind, diesen Mehrwert ihres Lebens, gespeist aus Gottes Ewigkeit, in diese Welt hineinzugeben. Die mehr zu bieten haben als pure Immanenz. Nur im Jetzt und Hier und Heute zu leben, mit all dem, was es da so gibt. Denn das heißt eigentlich in einer Gefangenschaft zu leben. Mehr zu bieten, als nur in dieser Zeit zu leben, in der Vergänglichkeit. Es gibt unter uns Christen an dieser Stelle zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die einen, die mit ihrer Lebensrichtung rückwärts gewandt sind. Menschen des Habens. Menschen, die von dem leben, was war, was sie erreicht haben oder auch von dem, was sie nicht erreicht haben und deshalb gerne noch erreichen würden, was noch fehlt und all dieses. Und dann gibt es die anderen, die Menschen des Findens und des Gefundenwerdens. Solche, die vom Himmel her schauend ganz in ihrer Gegenwart leben. Von dem, was ihnen geschenkt ist und was auf sie wartet und was jetzt und heute schon anbricht. Jetzt und heute zeichenhaft in und durch ihr Leben anbricht. Auf die Zukunft ausgerichtet sein, heißt nicht der Gegenwart den Rücken zukehren, sondern ganz und gar in dieser Gegenwart leben. Wir leben aus dem Ewigen auf das Ewige hin. Wie wollten wir Christen unser Leben in dieser Zeit und in dieser Welt anders bestreiten, als aus der Ewigkeit her? Wie wollten wir es anders bestreiten als solche, die ausgerichtet sind und aufgerichtet durch die Ewigkeit? Frei im Zeitlichen für das ewige Leben. Vor einigen Wochen, da hatte ich die Jahreslosung noch nicht so auf dem Schirm, vor einigen Wochen habe ich jetzt zum Jahresende im Blättern meines Tagesbuches festgestellt, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, der nächste große Schritt in meinem Leben heißt Ewigkeit. Das ist mir irgendwann einmal aufgegangen, es war irgendwann im November. Der nächste große Schritt in meinem Leben heißt, da kommen hoffentlich nur ein paar kleine dazwischen, aber ich will ja nicht so... Ich bin ja nicht auf Abtreten gestimmt. Da kommen vielleicht noch hoffentlich ein paar kleine. Aber der nächste große Schritt in meinem Leben, der heißt Ewigkeit. Und seitdem beschäftigt mich das ganz neu. Leben aus der Kraft dieser Ewigkeit. Bei den kleinen Schritten, die da dazwischen noch kommen. Und die noch meinen Weg ausmachen werden. Diesen nächsten großen Schritt. Ich möchte schließen. 2013, worauf wird es ankommen? Wenn Glaube sich bewähren soll und wenn Leben gelingen will? Ich glaube, nicht wirklich wird es darauf ankommen, was kommen wird. Erstens wissen wir das nicht und zweitens können wir das eh nicht so richtig beeinflussen. Das wird kommen, ob wir das jetzt gerade wollen oder nicht. Wichtig wird sein von dieser Jahreslosung, wo sehe ich meinen Platz? Dieses Bild genommen, in der Stadt oder draußen vor den Toren der Stadt bei Christus. Wo sehe ich meinen Platz? Und von welcher Ausrichtung her will ich leben? Von dem, was war in meinem Leben oder von dem, was mir aus der Ewigkeit entgegenkommt? Hier, sagt der Hebräerbrief, hier ist nicht unser Ziel. Diese Welt ist Durchgangsstation, aber als solche will sie gestaltet werden, als Durchgangsstation. Als solche hat diese Welt ein Recht auf ein christliches Zeugnis, das sich im Ewigen verortet weiß und so im Zeitlichen klar und stark, zeichenhaft für das Kommende, zeichenhaft für das Leben aus Gott. Dazu sind wir eingeladen und aufgefordert. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich würde gern beten. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, aus deiner Ewigkeit in unsere Zeit, um uns mit auf den Weg zu nehmen. Du lädst uns ein mit dieser Jahreslosung, mit unserem ganzen Leben, mit allem, uns auf deine Seite zu stellen, dort zu sein, wo du bist, mit dir zu gehen, weil dort Heil und Leben sind. Du lädst uns ein, unseren Blick weit hinauszustrecken, unseren Blick zu erheben und aus deiner Ewigkeit stark mit unserem Leben zeichenhaft in unserem Jetzt und Heute zu leben. Hilf uns, hilf mir und uns allen, nicht der Utopie dieser vergänglichen Welt zu verfallen. Hilf uns, unseren Platz bei dir zu haben und damit Zukunft zu haben. Weg, Wahrheit und Leben. Und dazu segne uns und durch uns unsere Welt und unsere Gesellschaft. Amen.